könnte man es nicht sagen. Und das ist ja so das Wunderbare zu wissen, dass wenn wir jetzt hier die Passionsgeschichte eintauchen, mit ein bisschen Verspätung, wir wissen, Ostern ist vorbei, aber hier fängt die Passionsgeschichte jetzt auch nochmal so richtig an, Johannes Kapitel 18. Und eben das Gute ist ja zu wissen, wir wissen, was nachher kommt. Und gleich wenn wir uns jetzt heute einen Moment Zeit nehmen und uns damit auseinandersetzen, wie das war, dass Jesus vor dem Pilatus war. Und wir tun uns heute am Morgen beschäftigen wir uns mit dem kleinen Teil hier. Das ist das P52. Papyrus 52. Das ist etwa 1900-jährig. Das ist nicht das Original. He. Das Original ist in England in einem Museum. Das würde sie mir auch nicht geben zum Auslehnen. Das ist das älteste Manuskript, das es vom Neuen Testament gibt. Das ist ungefähr 90 bis 100 nach Christus verfasst worden und man hat es in Ägypten gefunden. Das ist noch interessant, weil der Johannes hat ja sein Evangelium in Ephesus geschrieben, vermutlich etwa 70 nach Christus. Und dann 20 bis 30 Jahre später war das Evangelium bereits in Ägypten gewesen und man hat Abschriften davon gehabt. Und die was interessiert, dürfen es nachher mal anschauen. Es hat Abschnitte oder Ausschnitte aus dem Kapitel 18, Verse 31 bis 33 auf der Vorderseite. Und auf der Rückseite sind Teile von Versen 37 und 38. Und die Griechisch haben, man kann es wirklich lesen. Die Griechisch können, dürfen es einmal anschauen, man kann es wirklich lesen. Aber so wird übrigens Bibelkritik betrieben. Das war das wichtigste Teil, damit wir heute einen Grundtext haben, den wir uns dürfen darauf verlassen, dass das war, was der Johannes schlussendlich auch schreiben wollte. Genau. Und eben in der Vorbereitung von diesem Kapitel 18, jetzt die es gelesen haben, die wissen vielleicht schon ein bisschen, auf was es rauslaufen wird, aber ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Jetzt ist das da noch ein bisschen verzogen. Jetzt schauen wir, ob wir das noch besser herbringen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, so ein bisschen, was sind die drei grössten Fragen, die die Menschheit im Moment so ein bisschen beschäftigen. Und ich habe das nachher ein bisschen Google durchsucht, ein bisschen Studien gelesen und schlussendlich bin ich etwa auf das Resultat gekommen. Das sind so die drei grössten Fragen. Das ist jetzt nicht mega repräsentativ, aber schon das, was mir immer wieder begegnet, wenn ich auf der Straße bin und mit Menschen rede, ist häufig so die erste Frage oder eine der ersten, so, was ist der Sinn vom Leben? Zweitens, gibt es einen Gott oder eine höhere Macht? Und das Dritte, was ist Wahrheit? Und um eine von diesen drei Fragen wird es so heute gehen. Ich sage jetzt, die es gelesen haben, wissen vielleicht schon um welche, aber für die anderen lange ist es jetzt noch offen, dass es ein bisschen spannend bleibt. Genau. Wir sind in dieser Serie Jesus Friedenfürst, wo wir zusammen das Johannesevangelium durchlesen. Und ich möchte euch jetzt mit reinnehmen, eine von den dramatischsten und gleichzeitig auch entscheidendsten Geschichten im Leben von Jesus. Und zwar befinden wir uns in Jerusalem. In ein paar Tagen startet das 7-tägige Passafest. Und ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, die Stadt die war sehr, sehr voll gewesen, weil für die Juden war es mega wichtig, dass sie am Passafest, das war so das höchste jüdische Fest, gewesen, oder eines der höchsten jüdischen Feste, dass sie dann in Jerusalem sind, damit sie beim Tempel können, ihre Opfer bringen können. Und jetzt ich bin in Adelboden aufgewachsen und dann ist immer Anfang Januar, ist der Weltcup, der Skiweltcup gekommen. Und das Dorf ist einfach fast aus allen Nähten geplatzt. Sehr, sehr viele Leute sind da gewesen. Man musste ein bisschen zusammenrücken. Und ungefähr so stellen wir die Situation noch vor. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Irgendwie so einen orientalischen Merit. Sehr viele Leute. Es ist sehr laut. Sehr wild zu treiben. Und wenn man jetzt hier in diesen Gassen würde laufen, kann ich mir vorstellen, dass man dort so ein bisschen geredet hat. Irgendwie, hey, hast du auch gehört, dass da ein König ist eingezogen, dass da ein gewisser Jesus von Nazareth ist doch auf einen Esel gekommen und die Leute haben sich irgendwie komisch verhalten und jemand anderes sagt vielleicht, ja, also, wir können jetzt keine Aufstände brauchen. Im Moment ist der Pontius Pilatus zu Besuch und außerdem, eben, wir brauchen keinen König, wir haben den Kaiser. Irgendwie so stelle ich mir das Treiben so ein bisschen vor zu dieser Zeit und ich habe es kurz erwähnt, der Pilatus, eben Statthalter von der Provinz Judäa, das ist das heutige Palästina, ist zu dieser Zeit in Jerusalem gewesen. Jetzt ist es so, dass er nicht unbedingt dort seinen Amtssitz hatte, sondern seine Aufgabe war es, dass er einmal im Jahr all die Städte von seiner Provinz besuchen ging. Und hat sich jetzt halt für das Passafest entschieden, dass er zu dieser Zeit auf Jerusalem kommt. Und darum ist er da gewesen. Und jetzt in diesem ganzen Tumult, in diesem wilden Treiben, ist Jesus mit seinen Jüngern die Nacht, er feiert das Passafest. Heutzutage wissen wir, oder heute rückblickend wissen wir, das war das letzte Abendmahl gewesen. Nach dem Essen lässt er seine engsten Freunde ein und sagt, hey, kommt mit mir in den Garten, Gethsemane, betet mit mir, bleibt mit mir wach. Die Jünger schlafen ein und irgendwann passiert es. Der Judas kommt mit den römischen Soldaten und Jesus wird festgenommen. Und das ist, es wird das Ohr abgeschlagen, in anderen Evangelien lesen wir, wie es wieder geheilt wird und so weiter. Es ist sehr, sehr viel Geschichte, die passiert in dem ersten Teil von diesem Kapitel. Und Jesus wird nachher verhaftet und vor einen hohen Priester, der Hannas, gebracht. Und der Hannas fragt nachher Jesus, was hast du gemacht? Was ist das? Fragt sich ein bisschen über die Lehre, die er da verbreitet hat. Und Jesus sagt, ja, ich bin ja immer im Tempel gewesen, habe öffentlich gelehrt. Du hast es ja selber mitbekommen. Frag doch deine eigenen Leute, was sie über mich sagen. Und ihr merkt, ich muss das Kapitel ein bisschen zusammenkürzen, ein bisschen abkürzen. Aber es ist sehr wichtig zu wissen, was alles vorher passiert ist. Weil vor dem Hohepriester merkt man jetzt die Brisanz von diesem Text. Und so wollen wir jetzt zusammen eintauchen in Johannes Kapitel 18, ab dem Vers 28. Jetzt die eine Bibel dabei haben, dürfen sie aufschlagen. Das habe ich hier euch auch den Text mitgebracht. Dort steht nämlich, die Jesus verhört hatten, also eben der Hannas, der Hohepriester, plus die Leute, die dazu schon dabei waren, brachten ihn nun vom Haus des Kaiphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Gouverneurs. Wie gesehen, zu dieser Zeit hat der Pilatus dort in diesem Prätorium gewohnt. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden zu töten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Also, die Juden, die bleiben aus rituellen Gründen aussen. Sie sagen, wir dürfen das Gebäude nicht betreten. Das ist eine jüdische Reinheitsvorschrift. Wenn sie in ein Haus vom Römer gehen, würden sie unrein werden und dürften das Fest nicht feiern. Und merkt ihr irgendwo die Ironie in dem Ganzen? Also, sie will sich äußerlich reinhalten und innerlich will sie jemanden töten. Das ist irgendwie speziell. Und ich merke, dass es vielleicht uns manchmal ein bisschen ähnlich geht. Lassen wir das. Und mit dieser Aussage, die Juden machen, machen sie auch sofort klar, hey, der Mensch hier, den wir vor dir bringen, der hat etwas so Schlimmes gemacht, das ist ganz klar, die Todesstrafe ist das Einzige, was er verdienen kann. Und Pilatus sagt nachher, ja, verurteilen doch nach eurem Gesetz. Und die Juden sagen, hey, wir dürfen niemanden umbringen. Darum hat der Pilatus sich irgendwo auch gezwungen gesehen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und da herauszufinden, was da dran ist. Und so lesen wir weiter, wie es nachher heißt. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragt er ihn. Also, er redet hier nicht lange um ein heißes Brei herum, sondern konfrontiert Jesus direkt mit der Anschuldigung oder mit dem Grund für seine Festnahme und fragt, bist du der König der Juden? Und jetzt müssen wir die Frage kurz aus zwei Blickwinkeln betrachten. Weil einerseits, ja vorher gesehen, der Pilatus, seine Aufgabe war es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Er musste Gerichtsverhandlungen führen. Er musste schauen, dass es keine Tumulte gibt. Und er musste natürlich auch dafür schauen, dass nicht plötzlich ein anderer König auftritt. Weil er ist dem Kaiser von Rom unterstanden. Und seine Aufgabe war es, eben genau für das zu sorgen. Darum, auf der einen Seite fragt er hier ganz klar, gibt es hier eine zweite politische Macht in Jerusalem? Und auf der anderen Seite will er ja herausfinden, stimmt das, was die Juden überhaupt sagen? Also ist an diesen Anschuldigungen etwas Wahres dran? Weil wenn jetzt Jesus hier würde ein Geständnis abgeben oder ablegen, würde ich sagen, ja, eben, ich habe hier Machtansprüche zu erheben oder so, dann könnte der Pilatus ihn nach römischem Recht verurteilen. Weil die Römer an sich eigentlich ja nichts in der Hand gegen ihn. Wir können uns vielleicht daran zurückerinnern, die zweite Predigt Johannes 2, wo der Etti hier die Tische hat aufgestellt, Tempelreinigung, oder das war so das Einzigste, gewesen, was die Römer hatten, was sie gegen ihn in den Händen hatten. Sonst hat es eigentlich keinen Grund gegeben, ihn zu verurteilen. Und darum hat der Pilatus wirklich herausfinden, ja, was ist denn da dran? Und nachher antwortet Jesus, wie wir es halt von ihm häufiger auch schon kennen, nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Gegenfrage. Und sagt, bist du selbst aus diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Jesus wollte wissen, haben ihn die Römer angeklagt oder die Juden? Weil, wenn es die Juden wären gewesen, dann würde sich an dieser Stelle eine weitere Prophezeiung erfüllen. Nämlich hat er selber in Matthäus 20,8 zu seinen Jüngern gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und Schriftgelehrten. Priester und Schriftgelehrten, das ist genau das, wo es darum geht. Die Juden wird ihnen übergeben und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und der Pilatus sieht nachher auf die Frage, wo Jesus stellt, also sind die Juden oder die Römer gewesen, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Und so ein bisschen die rein rhetorische Frage, die der Pilatus hier stellt, also bin ich etwa ein Jude, ist also viel bedeuten wie, also Freund, ich bin durch und durch Römer. Ich habe ganz sicher nichts mit euren jüdischen Praktiken zu tun. Und vielleicht hätte er hier auch sagen, übrigens, ein Römer würde dann nie einen anderen Römer verraten. Und er kann wenig anfangen mit diesen jüdischen Praktiken. Und trotzdem mit der Frage, was hast du getan, hätte er irgendwie herausfinden wollen, ob die Anschuldigungen von den Juden wirklich wahr sind oder nicht. Und um den Pilatus jetzt noch kurz ein bisschen besser zu verstehen oder auch vielleicht seine Reaktion, bin ich etwa ein Jude, ein bisschen besser können einzuordnen, müssen wir uns noch mal kurz mit den kulturellen Begebenheiten von dieser Zeit auseinandersetzen. Judäa hat zu dieser Zeit grössere Probleme gehabt. Aber sie haben, der Pilatus war ihr vorgesetzt und es hat immer wieder Konflikte gegeben zwischen Pilatus und den Juden. Der Pilatus hat zum Beispiel, das mit den Geschichtsbüchern, Geld aus dem Tempelschatz geklaut, um irgendwie ein Aquädukt zu bauen. Nachher hat die Juden einen Aufstand angezettelt. Dann hat der Pilatus alle Juden umbringen, hat sich nachher gleich wieder dagegen entschieden. Die Juden haben der Pilatus beim römischen Kaiser angezeigt und so weiter. Es ist eine wilde Zeit gewesen und Pilatus, sein Amt, ist sehr in Frage gestellt gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass er einfach klar die Position hatte, sondern sein Amt ist sehr schon in Frage gestellt gewesen. Und darum, ja, hat er eigentlich den Streit oder die Anklage von Jesus auch so schnell wie möglich wieder loswerden und fragt darum einfach, also jetzt nochmal, was hast du getan? Und Jesus antwortet wieder anders auf die Frage, als wir es vielleicht erwarten. Und er sagt, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Spannende Antwort von Jesus, oder? Er fragt, was hast du gemacht? Vorher ist es darum gegangen, bist du ein König? Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Und jetzt redet er hier von seinem Reich. Und er sagt, schau, ich verheimliche dir nicht, Pilatus, dass ich ein Königreich habe. Jesus will hier nicht etwas abschwächen oder verharmlosen. Er will lediglich klar machen, dass sein Reich ganz einen anderen Ursprung hat. Und der Pilatus stellt sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen anders vor. Ich meine, er hat auch gehört, Jesus ist ein Nachkommen von David. Also, was heisst jetzt das? Du hast ein Reich, aber das ist nicht von dieser Welt. Und so drängt sich natürlich die Frage auf. Also, wenn das Reich nicht von dieser Welt ist, ist es dann völlig außerirdisch? Oder wo hat es denn seinen Ursprung? Und an dieser Stelle machen wir ganz kurz einen prophetischen Aus- oder Rückblick Wir werden nämlich im August mit der Serie Daniel starten. Und wir werden jetzt kurz nämlich ins Buch Daniel eintauchen. Dort steht nämlich etwas Entscheidendes über die Frage hier. Und zwar steht Daniel 7, Verse 13 und 14. Das ist eine Vision, die Daniel hatte, die er hier aufschreibt. Und er sieht: Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschaftsmacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Jesus hat sich selber oft Menschensohn genannt. Und jetzt redet hier der Daniel davon, dass der Menschensohn das Reich Gottes wird erben. Und das Reich Gottes hat seinen Ursprung im Himmel. Das hat der Ursprung, der von aller Anfang an war. Und mit dem Reich, wo Jesus hier davon redet, ist genau das Reich Gottes gemeint, wo er wird erben. Und ich finde das absolut fantastisch, oder, zu wissen, dass Jesus hier von einem Reich redet, wo du und ich auch ein Teil davon sein können. Wir haben letzte Woche das Bild hier, Kriegel hat das wunderbar gemacht, und ich werde das nochmal kurz aufgreifen, weil es verkörpert für mich so gut das Bild von, was ist eigentlich das Reich Gottes. Und zwar hat der Kriegel erklärt, dass Vater, Sohn und Geist, dass die eins sind, und wenn wir in Verbindung kommen mit ihnen, uns nach ihnen ausstrecken, werden wir eben nicht nur so eine Verbindung haben, sondern wir werden eins mit dem Vater, Sohn und dem Geist. Und so breitet sich das Reich Gottes immer wie mehr aus, bis es schlussendlich eben an der Einheit untereinander, im letzten Woche gehört, wird die Welt das Reich Gottes erkennen. An anderen Stellen, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, redet Jesus davon, dass das Reich Gottes wie ein Sauerteig ist, wo alles durchdrängt, oder dass es wie ein Senfkorn ist, wo zu einem grossen, mächtigen Baum wird. Und was auch immer dir am besten gefällt, ob das Bild oder der Sauerteig oder der Senfkorn, spielt gar nicht so eine Rolle. Schlussendlich läuft alles auf das Gleiche raus. Das Reich Gottes, das Jesus hier davon redet, wird sich immer in der Welt manifestieren. Es wird sich immer in der Welt zeigen und wird zu der Annahme oder zu der Ablehnung führen. Und genau mit dieser Frage sieht sich jetzt hier der Pilatus auch irgendwie konfrontiert. Wenn Jesus hier von einem Reich redet, wo einen anderen Ursprung hat und trotzdem ein Ziel mit dieser Welt hat, muss er sich plötzlich damit auseinandersetzen, ob dem etwas Wahres ist, was Jesus sieht. Er muss sich nämlich plötzlich entscheiden, ob er dem glauben oder nicht. Und wenn wir jetzt zu dem Reich Gottes gehören, habe ich mich nachher gefragt, ja, was heisst das für uns? Bedeutet das, dass wir nie mehr Sorgen haben werden? Nein. Bedeutet das, dass es uns immer wieder gut geht? Nein, Marlene hat vorher auch gesagt, es gibt manchmal Momente, wo wir uns nicht freuen können. Bedeutet das, dass wir immer wieder gesund bleiben? Dass wir immer werden, dass uns alles wird gelingen? Nein. Also was bedeutet es? Ich habe hier eine Liste mitgebracht, die sicher nicht abschließend ist. Aber es sind ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Was es denn bedeutet, zu dem Reich Gottes zu gehören. Zu dem Reich, wo Jesus davon redet. Er verspricht uns nämlich, ein Leben mit ihm, ewiges Leben, ein sanftes Joch zu haben, dass wir unsere Sorgen auf ihn sollen werfen. Nicht, dass wir keine Sorgen haben, sondern er sagt, dass wir mit unseren Sorgen her sollen. Er sagt, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist. Er sagt, dass wir Kinder von Gott sind, Miterben von seinem Königreich, dass wir den Heiligen Geist werden haben, dass seine Gegenwart jeden Tag mit uns wird sein, dass er uns in alle Wahrheit wird führen, dass er eine Quelle von nie versiegendem Wasser hat. Er schenkt uns Frieden. Er verspricht uns, dass wir eine Wohnung im Vaterhaus werden haben. Er verspricht uns, dass er unsere Gebete wird hören und. Und all das heisst für mich, zu dem Reich Gottes dazuzugehören, Teil von dem zu sein, weil sich das ausbreitet und wird manifestieren in der Welt. Und ich habe es vorher schon angetönt, der Pilatus muss sich jetzt hier mit dem auseinandersetzen, was, wenn das stimmt, was Jesus sieht. Und ich habe kürzlich jemanden dürfen kennenlernen auf der Straße, wo wir zusammen haben reden, ich habe ihm das Evangelium dürfen erzählen und plötzlich hat er erkannt, dass das wahr ist. Und er hat gesehen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass wir unser Leben Jesus geben und so Teil von dieser Gemeinschaft werden. Und ich sagte, ja genau, du hast es erkannt. Und habe ihn dann gefragt, willst du dein Leben Jesus geben? Und er hat gesagt, nein, noch nicht. Er hat sich noch überlegen. Ich habe ihm nachher mal ein bisschen später geschrieben und er hat jetzt mittlerweile sein Leben Jesus gegeben. Halleluja. Aber er hat die Wahrheit erkannt und sich trotzdem noch nicht können für das entscheiden. Und die Spannung, die wir, glaube ich, jetzt hier ein bisschen wahrnehmen, die kennt ihr vielleicht auch im Leben auch. Die Wahrheit zu erkennen und nachher sich entweder auf die Seite der Wahrheit stellen oder eben nicht. Weil dazwischen gibt es halt gleich nichts. Gehen wir nochmal weiter in dieser Geschichte, sie ist nämlich noch nicht fertig. Weil Pilatus wird jetzt bewusst, Jesus wird keine weltlichen Machtansprüche haben. Jesus hat bereits ein Reich und er braucht dementsprechend auch kein zweites. Und so fragt er nochmal, um ganz sicher zu gehen, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und das letzte Mal fragt Pilatus, also bist du tatsächlich ein König? Weil es hat ihn wahrscheinlich schon erstaunt, dass Jesus hier von einem Reich redet, wo der Pilatus noch nie davon hat gehört. Und es hat ihn wahrscheinlich schon etwas ausgelöst, um zu merken, das tönt schon krass. Und Jesus geht nachher hier, sagt, ja, ich bin ein König. Und er gibt uns auch den Grund, dass er in die Welt ist gekommen. Er sagt nämlich, ich bin gekommen, damit die Menschen die Wahrheit erkennen. Und nochmal, aus der Sicht von Pilatus, man kann die Wahrheit nicht haben oder verkörpern. Das ist heutzutage in der Welt häufig so. Es heisst irgendwie, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit und wahrscheinlich liegt es irgendwo dazwischen. Aber Jesus macht hier ganz einen klaren Anspruch und sagt, nein, ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Ich bin gekommen, damit die Menschen die Wahrheit erkennen. Und der Pilatus fragt nachher die Frage, die vermutlich dir und mir ja schon lange auf der Zunge brennt. Er fragt nachher, was ist Wahrheit? Und leider, ist dir vielleicht aufgefallen, fehlt nachher hier die Antwort. Die steht übrigens auch nicht hier drauf. Und so bleiben uns irgendwie nur Möglichkeit darüber zu spekulieren, ob der Pilatus wirklich es ernsthaft hat gemeint, ob er wirklich hat wollen fragen, Jesus, sag mir, was die Wahrheit ist. Oder ob es vielleicht doch mehr ein Abschätzungs, ach, was ist schon Wahrheit? Er ist unter grossem Druck gestanden, der Pilatus, das ist uns bewusst. Seine Position ist in Frage gestellt worden, das ist alles klar. Er hat müssen abliefern vor dem Kaiser. Und hat sich schlussendlich gleich müssen fragen, für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich, dem, wo Jesus hier sieht, eine Chance zu geben oder nicht? Und er hat sich dagegen entschieden. Wir lesen Vers 38b. Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Er hat gemerkt, okay, politische Machtansprüche erhebt der Mann sicher nicht. Und sonst würde das ganz anders aussehen hier. Dann würde es irgendwie Tumulte geben in der Stadt. Und die Jünger von Jesus sind eigentlich mehr davon gesäckelt. Pilatus hat die Einladung abgelehnt, weil er hat sein Herz nicht aufgetan. Und bei dem Mann, den ich vorher erzählt habe, auf der Straße, war genau das auch der Punkt gewesen. Während unserem Gespräch hat er sein Herz nicht auftun. Er hat es zwar erkannt, mit dem Kopf, er gewusst, ich weiß eigentlich, was die Wahrheit ist, aber er hat sein Herz nicht auftun. Und später, als er nachher daheim war, hat er die Entscheidung wie können treffen, weil er gemerkt hat, die Wahrheit zu erkennen, passiert eben nicht hier oben am Kopf, sondern die passiert hier im Herz. Und zurück zum Pilatus. Ich meine, wir wissen, was nachher kommt. Er hat kurz darüber ab, sich trotzdem den Forderungen von den Juden müssen beugen. Und ja, er hat schlussendlich halt gleich sein eigenes Amt wollen sichern und war nicht bereit gewesen, den Schritt zu machen. Nächste Woche werden wir dann mehr zu dem hören. Und es ist jetzt einfach, gell? Wir können jetzt schon locker mit dem Finger auf Pilatus zeigen und sagen, ja, aus Menschenfurcht, schlussendlich. Schlussendlich war es Menschenfurcht gewesen. Weil, wenn er hier hätte gesehen, Jesus, ihr kennt deine Wahrheit und alles, dann hat er vielleicht seinen Ruf verloren. Er hätte sein Amt verloren, hätte sein Ansehen verloren. Und schlussendlich war es Menschenfurcht gewesen, die ihn dazu hat geführt. Oder der Petrus, über ihn haben wir noch gar nicht geredet, der kommt auch noch vor in diesem Kapitel. Oder einer der besten Freunde von Jesus, der ihn dreimal verleugnet. Wo dreimal nicht zu ihm steht. Und es ist einfach, das zu lesen und zu sagen, ja, so Petrus. Aber wenn wir ehrlich in uns hineinhören, sind wir doch manchmal auch so, dass wir eben nicht den Mut haben, beim Arbeiten oder bei der Schule oder wo immer, zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich erlebe, dass er lebt. Oder dass wir eben die Wahrheit erkannt haben und dann gleich nicht ganz zu dieser Wahrheit stehen. In Sprüche 29, 25 steht aber, wer das Urteil der Menschen fürchtet. Wer Menschenfurcht hat, man müsste sich das T vorstellen, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Wer sich auf die Seite der Wahrheit stellt, hat bereits gewonnen. Wer sich auf die Seite der Wahrheit stellt, gehört zum Reich Gottes. Und ich kann mich erinnern an die Liste von vorher, was das alles bedeutet. Wer sich auf die Seite der Wahrheit stellt, ist sicher und gelassen. Und auch wenn der Pilatus die Frage oder die Wahrheit nicht erkennen will, bleibt ja die Frage nach der Wahrheit trotzdem, oder? Und wenn wir ihnen das nicht klären können, was Wahrheit ist, können wir schlussendlich die anderen Fragen auch nicht wirklich klären, was der Sinn vom Leben ist und ob es einen Gott gibt. Und ich finde es interessant, dass der Paulus später im Epheserbrief ja über die Waffenrüstung redet und das ist das Erste, was er nennt. Das ist der Gurt von der Wahrheit. In der römischen Waffenrüstung war es so, dass wir zuerst den Gurt anlegen mussten und dann ist der Brustpanzer drauf gekommen. Aber die Wahrheit ist immer das Fundament. Darauf kommt Gerechtigkeit. Also, was ist Wahrheit? An dieser Stelle lohnt sich noch einen kurzen Blick nochmal ins Griechische zu werfen. Weil das Wort, das griechische Wort für Wahrheit ist Aletheia. Und es kommt im Neuen Testament 109 Mal vor. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil wir können uns nämlich mal, oder wir können einen Blick darauf werfen, welche von den Autoren das Wort im Englischen verwendet. Die habe ich da eine Grafik mitgebracht. Und da fällt etwas auf, oder? Unser lieber Johannes hat das Wort 25 Mal in seinem Evangelium gebraucht und in seinen Briefen auch noch mal ein paar Mal. Also es zeigt, dass Johannes den Begriff der maßgeblich prägt. Er kommt im Johannes-Evangelium in 19 Versen 25 Mal vor, der Wortstamm kommt sogar 55 Mal vor und Aletheia bedeutet schlussendlich so viel wie die unverborgene Wirklichkeit oder die glaubwürdige Zuverlässigkeit. Und dass der Johannes so viel hat wollen brauchen, müssen wir alle uns irgendwo eingestehen, dass er uns etwas damit hat wollen sagen. Und wenn wir jetzt die 25 Stellen, das machen wir jetzt nicht mehr, würde zusammen anschauen, dann würde ich etwas auffallen. Ich habe das für euch gemacht und bin auf vier Stellen gekommen, die ich gerne noch mitgeben würde zum Schluss. Die erste ist ganz am Anfang. Wir erinnern uns vielleicht an die erste Predigt vom Johannes-Evangelium, wo der Kriegel darüber hat geredet. Es fängt an mit, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und nachher Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen in Jesus. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Also nochmal, Jesus ist die Wahrheit. Wir lesen das Wort. Am Anfang war das Wort. Die Wahrheit war am Anfang. Und das Wort wurde Mensch. Also in Jesus ist die Wahrheit auf die Welt gekommen. Zweite Stelle. Ich sage euch die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe. Das sieht Jesus in Johannes 8. Also Jesus verkündet uns die Wahrheit. Nachher betet Jesus für uns, wir haben es letzte Woche gehört, Johannes 17. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Im Handeln von Jesus manifestiert sich die Wahrheit. Und die letzte Stelle ist, und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Selbst im Leiden und im Sterben von Jesus geht es um die Wahrheit. Er gibt sich uns ganz her, damit wir die Wahrheit erkennen können. Und weil der Johannes das Wort so häufig geprägt hat, das so häufig verwendet hat, ist es auch nicht verwunderlich, dass einer von den wahrscheinlich bekanntesten Versen aus der ganzen Bibel aus dem Johannes-Evangelium kommt. Nämlich Johannes 14,6. Wisst ihr, was dort steht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn wir also die Frage, was ist Wahrheit, wirklich erklären können, kommen wir aber nicht darum, um die Rechnung mit Jesus zu machen. Oder müssen wir die Rechnung mit Jesus machen? Und es sind schon viele grosse Denker und Philosophen und weiss ich was alles. Man hat schon viele Bücher über das Thema geschrieben, was ist Wahrheit. Und ich würde jetzt hier schlussendlich auch nicht sagen, dass ich das erkannt habe. Oder sie könnte sagen, was die Wahrheit ist. Darum habe ich die Frage ein bisschen umformuliert. Nicht, was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit? Der, der gekommen ist, für die Wahrheit zu bezeugen. Der, der von sich selber sieht, dass er die Wahrheit ist. Jesus Christus. Und ich werde noch eine zweite Geschichte erzählen von einem anderen Mann, den wir auch getroffen haben, wo es genau um die Frage ging. Er war sehr intellektuell, er war sehr philosophisch veranlagt und wir haben so über das Thema von der Wahrheit mit ihm geredet und schon so am Ende gesehen, hast du dir schon mal überlegt, wenn die Wahrheit eine Person ist, was es für dich könnte bedeuten? Und er sieht, das müssen wir sich überlegen. Und die Frage, die gebe ich euch auch mit. Was bedeutet das, wenn die Wahrheit nicht etwas ist, was du kannst besitzen, nicht etwas ist, was du kannst mit reinem Verstand erkennen, sondern etwas ist, was du nur mit deinem Herz kannst annehmen kannst, indem dass du Jesus in deinem Leben annimmst. Indem dass du eben siehst, Jesus, ich gebe eben meinen Wahrheitsanspruch auf und vertraue auf dich und weiss, dass du die schlussendliche Wahrheit bist.